Dominik, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du bei uns hier in Thayingen gelandet bist. Wir haben im Vorfeld haben wir gesagt, wir bleiben beim Du. Wir kennen uns von einigen Sitzungen. Die waren gut, die waren anstrengend, aber wir bleiben beim Du.
So machen wir es.
Genau. Ich habe dich in einer Vorrunde habe ich dich als Philosophen dargestellt. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Du bist Journalist, du bist Medienpädagoge, du bist promovierter Philosophe, du bist ehemaliger Handballprofi, du bist Unternehmer, warst Leiter und Prior der Allgemeinen Jugend für Christen. Du bist heute Geschäftsführer und Verlagsleiter und hast immer Augen offen für die potenzielle Käuferschaft.
Der einzige Grund, warum ich heute hier bin, ja, natürlich.
Okay, das diskutieren wir dann noch aus. Hm? Dominik, du wirst uns zum Thema Fundamente und doch bereit sein, das Unerwartete zu tun, etwas weitergeben. Ich habe versucht, eine Analogie zu diesem Thema zu finden und bin dann auf dieses Bild gestoßen. Bilder, sagt man, sagen mehr aus als 1000 Worte. Ich denke, das ist klar sichtlich ein Fundament. Und wenn man genau hinschaut, dann ist da einer drin.
Okay.
Es sieht dann aber nachher so aus. Und ich denke doch, dass dieser Mann im Vorfeld bereit war, das Unerwartete zu tun. Über das in dieser Art und Weise werden wir nicht diskutieren. Wir werden darüber von dir hören, was es in einem persönlichen Leben heißt, bereit sein, Unerwartetes zu tun. Aber zurück zu dir, Dominik. Wer ist eigentlich dieser Dr. Dominik Klenk?
Das frage ich mich auch.
Stell dich doch bitte uns vor.
Ja. Die Frage ist ja immer, wenn man über sich selbst reden soll, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das habt ihr ja eben schon gehört, dass es in meinem Leben unterschiedliche Abschnitte gab. Immer wieder Unerwartetes, was eingebrochen ist. Und ich glaube, dass zumindest in meiner Geschichte kann ich das sagen, dieses Leben mit dem Unerwarteten oder diese Bereitschaft, das Unerwartete zu ergreifen vielleicht, das war, was in meiner Geschichte auf jeden Fall prägend geworden ist. Und um vielleicht beim Sketch anzuknüpfen, der gerade hier gespielt wurde. Ich bin heute Verleger, leite einen großen Buchverlag, ehemaliger Brunnenverlag, der größte evangelische Verlag in der Schweiz. Jetzt heißt er Fontis, kommt übrigens von dem Wort Fons, lateinisch, heißt Quelle. Ich kenne ja auch von dem Wort Fontäne, also die Fontäne ist sozusagen der Brunnen in Hochform. Ja, dann wisst ihr auch, was Fontis ist. Und in meiner Biografie zum Beispiel, wenn man einen Blick werfen würde, so über den größeren Bogen und würde sagen, wer ist denn dieser Klenk und wie sieht es denn mit dem aus? Ich war jemand, der in der Schule zum Lesen überhaupt keinen Bezug hatte. Null und nie. Ich habe Abitur gemacht, Matur sagt ihr, huh? Mit dem Lesen von 3 Büchern. Ja? Fix und Foxy, Donald Duck und das dritte habe ich vergessen. Glaubt ihr nicht, oder? Ist aber so. Ist so. Ich war auf einem Sportinternat und war ziemlich guter Sportler. Und wir wollten ja jedes Jahr in den Bundesfinalen in Deutschland wieder ganz vorne dabei sein. Die brauchten mich. Die mussten mich jedes Jahr eins weiterschieben. So bin ich zum Abitur gekommen.
Okay,
ist wahr.
Okay.
Ist wahr. Lass mich eine kurze Anekdote erzählen. Die 2 Minuten musst du mir geben. Erinnert ihr euch an eure Schulzeit? Diktat. Gibt es sowas heute noch in der Schule? Keine Ahnung.
Wo sind die Lehrer?
Klasse 6. Altsprachliches Gymnasium. Und Sportinternat. Zweiseitiges Diktat, handschriftlich geschrieben. Grundfarbe blau. Ich bekam das Heft zurück. Linke Seite komplett rot. Rechte Seite gar nicht mehr korrigiert. Ab 25 Fehlern gab es Note 1, schlechteste Zensur. Linke Seite 27 Fehler. Lehrer schreibt drunter, circa 50 Fehler. Das war der Pathos zum Thema Lesen und Rechtschreibung. Heute sagt man, glaube ich, Lese-Rechtschreibschwäche und kann das auch frühzeitig behandeln. Bei mir ging das daneben. So habe ich mich irgendwie durch die Schule gequält. Mein einziges Glück war, dass mein Deutschlehrer auch mein Sportlehrer war. Das hat manches wieder rausgerissen.
Okay.
Und dann habe ich im letzten Jahr eine neue Deutschlehrerin bekommen. Die war ziemlich jung. Ziemlich schick. Und hat es irgendwie geschafft, dass der Funke springt. Die Frau hat mir in einem Jahr das Tor geöffnet zu dem, was Literatur ist. Unfassbar. Und heute sitze ich hier und mein Beruf ist Verleger. Die Frau hat mir gesagt, als ich meine erste große Klausur bei ihr zurückgab, also bei uns gibt es ein Punktesystem in Deutschland, da kriegt man 15 Punkte, das ist das Beste. Und das waren 7 Punkte. Ja, für mich sensationell für Deutsch. Und die gab mir so mittelschlecht, ja. Die gab mir irgendwie das Heft zurück, schnippte mir so das Heft auf den Tisch zurück und sagte, schaute mich an und sagte, Dominik, du kannst schreiben. Du kannst schreiben, hat sie gesagt. Da war ich 17 und ich konnte viel, aber schreiben gehörte nicht dazu. Aber Worte haben Kraft. Worte haben Kraft. Die Frau hat gesehen, was da werden kann. Heute ist Sprache mein Beruf. Das Überraschende erleben.
Okay. Dann habe ich jetzt aber auch für dich auch eine kleine Überraschung. Was löst das bei dir aus?
Sehr ambivalente Gefühle.
Das brauchten wir heute Morgen schon.
Ja, das ist ein schmaler Terminkalender.
Okay.
Schnee von gestern. Ein mittelmäßiges Mittagessen, bei dem man unbedingt einen Ramazzotti dabei haben sollte.
Okay.
Wer schreibt, der bleibt. Und wer aufschreibt, versteht mehr von seiner Geschichte. Unentbehrliches Relikt. Nicht dem Leben davonlaufen, aber dynamisch unterwegs bleiben.
Okay. Ich möchte das Stichwort dynamisch unterwegs bleiben aufnehmen. Ich muss da schnell wechseln. Mhm. Ich war am vergangenen Donnerstag bin ich bei der Stadtpolizei in Schaffhausen gewesen. Also nicht wegen mir, sondern ich wollte sagen, wir haben einen Referenten bei uns, der ist ein dynamischer Typ. Ich möchte den etwas charakterisieren. Was würden Sie mir in Ihrer Auswahl von Verkehrstafeln, welche würden Sie mir geben?
Okay. Sackgasse, nein.
Den 40. den hattest du schon, gell?
Ja, vorgestern.
Genau. Der kommt noch?
Ich hoffe es.
Und dann sagte ich, wisst ihr, den Mann, den habe ich so erlebt, der hat mehr den Blinker draußen und fährt meistens auf der Überholspur. Dann sagte mir der Polizist, okay, nehmen Sie freie Fahrt voraus. Das wird es sein.
Das passt hervorragend. Das hätte ich gern öfter.
Ja, die muss ich am Montag wieder zurückgeben.
Ja. Schlimmer als schlechte Umsätze im Verlag ist nur, wenn man im Stau steht mit dem Auto.
Dominik, wir haben es vorhin angesprochen, 17 und dann kam der 18.
Jo.
Handballprofi. Mhm. Steile Karriere vor sich. Ja, du hast gesagt, die brauchten mich.
Ja, so war's. Manchmal ist es schön, unentbehrlich zu sein. Aber es ist schlecht, wenn man sich dran gewöhnt.
Und dann, was geschah dann? Irgendein abruptes Ende?
Abruptes Ende. Also ich war auf dem Sportinternat, ich war Jugendnationalspieler dann und wurde Handballprofi. Übrigens, der beste Handballer der Welt ist Schweizer. Wisst ihr das? Wisst ihr, wie er heißt? Meine Ikone? Also oben links Jesus und dann unten rechts Andy Schmid, okay? Ich glaube, der kommt sogar aus der Nähe von Schaffhausen. Brillanter Spieler. Also, na, Spaß beiseite. Mein ganzes Leben war eingetaktet auf Erfolg. Einmal mehr den Ball ins Tor bringen wie der Gegner. 6 Tage die Woche trainieren, ganz zu Hause sein in seinem Körper, alles fokussieren auf diese Momente, in denen es gilt. Und ich hatte dann nach meiner zweiten Saison in der Bundesliga, was wirklich hervorragend lief und mir sehr viel Anerkennung und auch Freude gebracht hat, den Impuls, ich muss trotzdem mal was ganz anderes tun. Es war irgendwie wie so ein irrationaler Impuls. Und ich habe dann die 6 Wochen Sommerpause genutzt und bin nach Lateinamerika geflogen, nach Buenos Aires geflogen, weil ich einen Kontakt hatte über jemanden, um dort jemanden Interessanten kennenzulernen. Da sagt er, hey, lern den mal kennen, das ist ein spannender Typ. Der leitet eine große Gemeinde und der macht eine Slumarbeit, arbeitet im Slum. Und besuch den mal, so, der hat dir was zu sagen. Gut, und das habe ich gemacht. Ich bin da hingeflogen und habe da 6 Wochen verbracht und habe die andere Seite der Welt kennengelernt. Eine Seite, die ich noch, zu der ich überhaupt keinen Kontakt hatte. Eine Seite, die wir heute ein bisschen besser kennen, aber vor allem deswegen besser kennen, weil die Medien intensiver darüber berichten. Also nicht wirklich intensiv, aber man kann hier und da was finden über die Ärmsten der Armen. Und Buenos Aires ist eine Stadt mit 15 Millionen Einwohnern im Kern und so viel sind auch gemeldet, aber 30 Millionen Einwohner insgesamt. Und die 15 Millionen außenrum, um die Ringautobahn rum, das ist Slum. Das sind Leute, die auf illegalen Böden mit Wellblechhütten leben und irgendwie versuchen, ihr Leben zu fristen. Und dieser Baptistenpastor, der hat dort eine Arbeit aufgebaut und in diesem Slum gearbeitet und gewirkt. Und ich habe da 6 Wochen mitgearbeitet und ja, die 6 Wochen haben mein Leben auf den Kopf gestellt. Haben alles auf den Kopf gestellt, was mir damals lieb und wert war. Und ich komme aus einem Elternhaus, in dem, ja, meine Eltern sind lebendige Christen. Aber das Thema Glaube, Gott, war für mich immer so, das sind Papa und Mama. Und ich brauche mein eigenes. Also macht euch keine Sorgen. Kinder, die sich abstoßen, ist völlig normal. Die Welt ist groß genug, die kommen schon irgendwann zurück. Aber manchmal muss man weit gehen, um von Gott erwischt zu werden. Und für mich war dieser, ich brauchte die 10.000 Kilometer Abstand dort. Und ich habe da gearbeitet. Ich habe gesehen, wie Leute da gelebt haben, vegetiert haben. Ich habe Kinder sterben sehen in den 6 Wochen, viele. Ich habe Gewalt erlebt, ich habe Geschrei erlebt, ich habe die ganze Abgründigkeit des Lebens erlebt und gemerkt, das ist da völlig normal. Es ist normal. Das ist das Normale. Und mitten in diesem verruchten Slum, in dem es jeden Tag Schusstote gab, in dem es nur Fernsehgeräte, Spielcasinos, Dreck und kranke Menschen gab. Mitten in diesem Slum hat dieser Pastor eine Arbeit aufgebaut. Irgendwie so ein Rohbau, ohne Fenster, mit irgendwie so einem funzeligen Licht, Strom, den man irgendwo bei einer großen Leitung abgezapft hat. Und da saßen wir eines Tages, es gab immer ein Gebet dort, mittags und abends. Und da saßen wir, 6, 8 Jungs, die meisten relativ zahnlos. Eine Gitarre, die hatte, glaube ich, nur 5 Saiten. völlig ungestimmt, erbärmlicher Gesang und ich mittendrin. Und da war Gott so präsent. So präsent. Er war so da. Dass ich wusste, er ist da. Und er meint mich. Und er reicht mir seine Hand dort. Und das hat alles verändert. Ich kam zurück und ich wusste, irgendwie muss ich schauen, wie ich mit diesem Jesus unterwegs sein kann. Und rausfinden, was er von mir will. Und das geschah ohne Zwang, aber in großer Klarheit. Ich habe aufgehört mit dem Handballspielen, von einem Tag auf den anderen, habe mich verabschiedet und gesagt, wenn du die Welt verändern willst, musst du Journalist werden. Und das habe ich dann gemacht.
Okay. Du kamst von Südamerika, kamst du zurück, du warst verändert in dem Sinn. Kommt von da der Titel, das Unerwartete zu tun, bereit sein, das Unerwartete zu tun? Ist dort die Wiege dieses Spruches?
Ich denke, es ist die Wiege dieses Spruches für mein Leben. Mhm. Dass Gott das Unerwartete mit Menschen tut, ist ja das, was wir in jeder Biografie nachlesen können, in jeder ehrlichen Biografie. Kein Leben entsteht auf dem Reißbrett, sondern es sind die Brüche, die Umbrüche, die unser Leben dramatisch machen und uns in Gottes Arme werfen.
Ein Zitat, das ich aus vielen Interviews von dir gelesen habe, ist: Wir sind mit unseren Geschichten Teil von Gottes Heilsgeschichte. Hm.
Ja.
Sag uns da was dazu.
Ja, man hat ja Bilder, die man verinnerlicht. Wir brauchen ja Bilder, um irgendwie lebendig zu sein und um Teil eines Größeren zu sein. Und ich denke, wir sind Geschöpfe Gottes. Und das dürfen wir einfach nie vergessen. Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Und wir sind Geschöpfe. Wir sind geformt. Wir sind Ton, aus Humus, gemacht von den Händen dieses Schöpfers. Und das heißt, in unserer Seele lebt eine unglaubliche Sehnsucht nach diesem Schöpfer, nach dieser Verbindung zum Schöpfer. Und wir Evangelikalen und wir Protestanten und wir Erben der Reformatoren sagen natürlich allein das Wort. Ja, das ist gut, das ist richtig. Hey, wir brauchen die Bibel. Aber es ist nicht genug. Es ist nicht genug. Das Wort ist immer wieder ein Impuls, um nach vorne zu gehen. Aber wir brauchen den größeren Bogen und wir müssen was erfahren von diesem Bogen. Man kann sich Gnade zusprechen lassen, aber man muss Gnade erleben, sonst kann man nicht glauben. Und ich glaube, wir brauchen einfach diesen größeren Bogen und wir müssen sehen, wir sind mit unseren Geschichten verstrickt und verwoben mit einer großen Geschichte, mit einer ganz großen Geschichte. Und das ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und wir sind Teil davon. Jeder von euch ist Teil davon. Und ich bin Teil davon. Gott hat diese Welt geschaffen. Im Anfang war das Wort. Und Gott sprach. Und es wurde. Es kam Ordnung ins Chaos. Und dann kam die ganze Heils- und Unheilsgeschichte, die sich fortgesetzt hat. Und wir wissen, vom Ende der Tage her, läuft uns Jesus entgegen. Der ist schon unterwegs. Der ist schon unterwegs. Mit offenen Armen läuft er uns entgegen. Wir wissen nur nicht, wann er ankommt. Das ist der Bogen, in dem wir leben. Und in diesem Bogen unseren Part zu finden. Was ist deine Berufung? Was ist der Part, den du zu spielen hast? Auf dem Weg zurück in die Arme von Jesus. Und dafür sind wir Gefährten. Und dafür brauchen wir einander.
Wie drückt sich das denn heute aus? Fontis als Verlagshaus, als Medienunternehmen. Wie drückt sich dieser Wunsch, diese Sehnsucht, das weiter zu kommunizieren? Wie drückt sich das aus? Ein weiteres Zitat, was ich, glaube ich, in diesem Zusammenhang gelesen habe von dir, ist: Ich möchte Glauben wecken und Kulturen oder Kultur stärken. Hm. Ist das so ein bisschen der Spiegel von dem?
Ja. Ja. Das ist jetzt eine schöne Vorlage, um als Verleger meinen Pfund hier abzulegen. Ja? Habt ihr gemerkt? Das haben wir lange abgesprochen. Nein. Es ist ganz einfach. Für mich ist es ganz einfach. Bücher sind Lebensmittel. Bücher sind Lebensmittel. Und wer sich nicht ruinieren will, der frisst nicht so eine Scheiße da unten. Jedenfalls nicht jeden Tag. Wir ernähren uns bewusst. Wir brauchen Vitamine. Wir brauchen Vollkost. Wir brauchen frisches Obst. Wir brauchen frisches Wasser. Für den Leib. Und wir brauchen gute Lebensmittel für den Geist und für die Seele. Bücher sind Lebensmittel. Ich sag's euch. Gemeinden, die lesen, wachsen. Pastoren, die lesen, deren Gemeinden wachsen. Ich kann nichts weitergeben, was ich nicht selber empfangen habe. Das Wort Inspiration für eine inspirierte Predigt heißt in, hinein, Spirit, Geist, da kommt etwas hinein, was vorher nicht da war. Und das muss irgendwo herkommen. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten: Gebet oder Lesen. Bücher sind Lebensmittel. Gottes Wort ist uns anvertraut. Und Gottes Wort in dem Wort von Menschen, in den Geschichten von Menschen, die was mit Gott erlebt haben. Nichts berührt und prägt uns mehr. Von nichts habe ich mehr gelernt für mein Leben als aus den Geschichten anderer Menschen. Und als Verleger habe ich einfach die wunderbare Möglichkeit, solchen Geschichten auf die Spur zu kommen und diese Geschichten mit anderen Menschen zu teilen.
Also eine der ganz großen Geschichten ist ja beispielsweise die von Josef Müller. Die,
war der schon mal hier?
Der war hier, ja, genau. Oh, genau.
Man spürt es noch.
Ja. Genau. Sind das die Geschichten des Lebens? Dann ja. Sind es ja nur die großen. Aber ich denke, viele von uns haben nicht diese großen Geschichten.
Da kommt die Geschichte rein, in das orangene Buch.
In mein Tagebuch.
In dein Tagebuch. Genau. Wer seine Geschichte aufschreibt, beginnt einen Weg der Heilung mit seiner eigenen Geschichte. Menschen müssen erzählen können, was ihnen widerfahren ist. Und dafür braucht es Orte. Und der erste Ort ist ein Tagebuch. Und wenn es da reinkommt, dann habe ich mal Worte gefunden, die ich vielleicht in einem Moment, den Gott schenkt, auch einem anderen Menschen weitergeben kann. Ich rede jetzt nicht von dem Guten und dem Schönen, das teilen wir leicht, sondern von dem Schweren und dem Abgründigen. Menschen, die nicht erzählen können, was ihnen widerfahren ist, die mit diesem inneren Geheimnis leben müssen, das sie niemandem mitteilen können, die kein Ohr haben, um ihrer Seele Raum zu schaffen, die tragen eine unendliche Last mit sich rum. Und von daher denke ich, jede Geschichte, die hier sitzt, und jeder von euch, der hier sitzt, hat eine Lebensgeschichte, die genauso wichtig und so wahr und so groß vor Gott ist, wie die Geschichte vom großen Josef Müller. Ist nicht alles gleich spektakulär, aber das Drama deines Lebens für dich ist nicht mehr oder weniger wert wie das Drama von Josef Müllers Leben für ihn. Wichtig ist, dass das Drama unseres Lebens einen Ort bekommt, wo wir vertrauensvoll das, was unser Herz bewegt, vor Gott bringen können. Darauf kommt es an. Das macht den Unterschied in Lebensgeschichten. Es gibt dieses wunderbare Wort, ich glaube, es steht im 2. Mose 21, wo Mose unterwegs ist und völlig überfordert ist und nicht weiß, wie es weitergehen soll mit dem Volk Gottes und dem Auszug und den 600.000 Leuten und großes Chaos. Und da sagt Gott zu Mose, da spricht Gott zu Mose und sagt, bei mir ist ein Raum, da sollst du stehen. Bei mir ist ein Raum, da sollst du stehen. Das ist das, was unsere Seele braucht. Einen Raum bei Gott, wo wir stehen können. Wenn wir keinen Ort haben bei Gott, dann tragen wir unsere Lasten in uns selbst oder wir hängen sie anderen an den Hals oder wir suchen Menschen, die Schuld und Verantwortung haben, dass es uns so schlecht geht. Alles hilft nicht, alles Verstrickungen, die unser Leben enger machen. Gott spricht, bei mir ist ein Raum, da sollst du stehen. Für dich ist bei Gott ein Raum, der wartet da. So ein weißes Handtuch auf dem Boden, wo du dich draufstellen kannst und sagen, Herr, hier ist ein Raum bei dir. An deinem Herz, an deinem Vaterherz ist ein Raum für mich. Da kann ich stehen. Wir brauchen diese Orte und wir müssen diese Orte wie physisch betreten. Ja? Nicht nur im Kopf, wir müssen uns Orte schaffen, Räume schaffen, zu Hause, Orte, wo wir wissen, dieser Ort gehört Gott und der gehört mir. Regelmäßige Orte. Orte, die wir immer wieder aufsuchen können. Orte, wo es uns leicht fällt zu sagen, Gott, hier wohnst du.
Ich möchte in einer weiteren Frage oder deinen Punkt dieses Raumes möchte ich noch etwas vertiefen mit dir. Möchte aber vorausschicken, dass Dominik Klenk gibt es eigentlich nicht ohne Flipchart. Also in all den Begegnungen, die ich mit dir hatte, gehört das einfach wie dazu.
Also er hat natürlich recht. Ohne Flipchart kann ich fast nicht reden. Meistens habe ich auch so einen kleinen Block in der Tasche. Und bei meinem letzten Arbeitgeber war das so, also immer in der Hose so ein Block, immer ein Block, so ein Block, auf dem man was aufschreiben kann. Und bei meinem letzten Arbeitgeber war es so, man hat mich sozusagen, also ohne Block war ich sozusagen nackt, ja, nicht anwesend. Und man hat mir dann, weil meine großen Inspirationsmomente kommen also aus zwei Quellen, das eine ist beim Laufen, beim Joggen und das andere ist unter der Dusche. Ja, weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber das Problem ist, dass mein Lese-Rechtschreibschwächen-Gehirn sich die Dinge nicht gut merken kann. Ja, also wenn der Idee da ist, muss ich sie aufschreiben. Sonst ist sie 10 Minuten weg für die wahren Inspirationen. Und sie haben mir dann einen Block geschenkt, den man unter der Dusche wasserfest benutzen kann. Also das hat mir sehr geholfen.
Okay. Gut, den schenken wir dir nicht. Aber ich möchte auf etwas ganz Besonderes eingehen. Ich hatte, als ich dich an einer Konferenz gehört hatte, bist du mir als Erfinder des christlichen ABS-Systems, bist du mir geblieben. ABS, das ist, glaube ich, allen bekannt. Jeder, der Auto fährt, kennt es. Jeder, der Auto fährt, hat es hoffentlich noch nicht gebrauchen müssen. Aber es gibt ein christliches ABS-System.
Ist so. Mhm. Soll ich da was drüber sagen?
Ja, sehr gern.
Seid ihr sicher, dass ihr das wollt?
Ja, sie kennen es noch nicht.
Okay. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht in eurem Alltag, wie ihr unterwegs seid. Jede Zeit hat so ihre eigene Herausforderung. Im Kirchengesangbuch zum Beispiel gibt es jede Menge Lieder von Paul Gerhardt. Also das war vor Brian Dirksen, ne? So etwa 400 Jahre vorher. Im 30-jährigen Krieg. Ja? Oder zur Zeit der Pest. Oder zur Zeit des Weltkriegs. oder zur Zeit der Wirtschaftsrezession oder Pünktchen, Pünktchen. Jede Zeit hat ihre eigene Herausforderung. Und ich glaube, es gibt einen Moment in unserer Zeit, das uns alle hier im Raum umtreibt. Alle. Vielleicht nicht bewusst, aber ganz sicher spürbar. Und das ist das Phänomen des beschleunigten Lebens. Unser Leben wird immer schneller. Immer schneller. Nicht so, dass man so nach dem Motto eben noch zu Fuß gegangen und morgen mit Tempo 200, sondern viel subtiler. Jedes Jahr oder vielleicht jeden Monat einen Kilometer schneller. Immer so, immer ein bisschen schneller und so ein bisschen mehr noch und ein bisschen mehr Anforderung und ein bisschen mehr Speed. Und das Infame dabei ist, dass wir es gar nicht merken, wie wir in diese Speed-Zentrifuge reinkommen. Und es gibt sehr kluge Forscher, Soziologen, Globalisierungsforscher, die festgestellt haben, dass sich die Geschwindigkeit unseres Lebens in den letzten 60 Jahren, nehmen wir mal 1950 bis heute, dass sich die Geschwindigkeit unseres Lebens in den letzten 60 Jahren alle 20 Jahre verdoppelt hat. Hört sich crazy an, oder? Sich die Geschwindigkeit unseres Lebens in den letzten 60 Jahren alle 20 Jahre verdoppelt hat. Also nicht irgendwie so linear, immer mehr, sondern verdoppelt alle 20 Jahre, es ist exponentiell. Jetzt werdet ihr sagen, ja gut, also die Herren in ihren Elfenbeintürmen an ihren Großrechnern, die können viel behaupten. Was hat das mit mir zu tun? Ich will euch mal drei Beispiele nennen. Wie oft habt ihr Älteren oder ihr Jüngeren, wie oft hat eure Großmutter vor 60 Jahren das Dorf verlassen? Und wie mobil lebt ihr heute? Könnt ihr das nachvollziehen? Wie oft und was hat der Briefträger vor 60 Jahren bei euch in den Postkasten geworfen? Und wie viele E-Mails bekommt ihr heute? Könnt ihr euch das vorstellen? Die Taktfrequenz unseres Lebens beschleunigt sich exponentiell. Wie oft hat bei euch vor 40 Jahren das Telefon geklingelt? Was machen eure Handys heute mit euch? Die Reizfrequenz unseres Alltags nimmt exponentiell zu und das macht etwas mit uns. Das macht etwas mit uns. Man kann Zahnräder kleiner, effizienter, aus besserem Material, haltbarer, belastungsfähiger, drehschneller machen. Man kann aus Computerfestplatten Mini-Chips machen, die heute mit der hundertfachen Geschwindigkeit und der hundertfachen Leistung im Vergleich zu dem, was wir vor 10 Jahren hatten, arbeiten. Die Seele, deine Seele, geht zu Fuß. Die Seele können wir nicht einfach nur mechanisch mitbeschleunigen. Und Leute, es geht uns was ganz Großes kaputt in unserer Zeit, wenn wir nicht Formen finden, um diesem latenten Geschwindigkeitsanstieg ein Fundament entgegenzusetzen, um wieder Herr unseres eigenen Lebens zu werden. So, und ich möchte euch einfach kurz sagen, welches Bild da sich entwickelt hat und mit welchem Bild ich versucht habe, dem irgendwie einen Boden zu geben. Könnt ihr das erkennen? Also so ähnlich gut wie in Rechtschreibung war ich in Kunst. Das ist ein Brunnen, ne? So ein Brunnen mit 3 Schalen. Um unser Leben irgendwie zu verstehen und in diesem Chaos einigermaßen davonzukommen, ist es gut, wenn wir uns sagen können, es gibt nicht nur einen großen Wust, da ist alles drin, sondern unser Leben hat verschiedene Bereiche. Ich glaube, es gibt in eurem Leben einen Bereich, da steht A drauf. großer Bereich eures Lebens heißt A. A wie? Arbeit. Arbeit, Anforderungen, Aufgaben. Hm? Kennt ihr das? Also irgendwie, ne? Ich glaube, es gibt einen zweiten Bereich eures Lebens, da steht B drauf. Beziehungen, Begegnungen. Es kann nicht alles Arbeit sein. Hm? Und es gibt einen dritten Bereich in eurem Leben, da steht, eigentlich müsste C draufstehen, aber es steht S drauf. S steht für Stille, für Sein, für Seele. Stille, Sein, Seele. Hm? Könnt ihr euch das vorstellen? Drei Bereiche. Das Problem in diesem Modell ist, es gibt nur eine einzige Schale, die von alleine wächst. Und ich sage euch was, S ist es nicht. Das ist die hier. Kommt euch das bekannt vor? Arbeit, Anforderungen, Aufgaben. Das Problem dieses Brunnens ist, wenn aus dieser Schale, kommt ja was rein in den Brunnen, wenn da was überläuft, wenn die Arbeit an eins steht und die Aufgaben und die Anforderungen und diese Schale wächst, das Wasser fließt glatt vorbei an den anderen beiden. Unsere Beziehungen trocknen aus. Unsere Beziehung zu Gott trocknet aus, wenn wir alles der Arbeit opfern. Niemand sitzt hier und sagt, ich opfere alles der Arbeit. Aber Leute, wie sieht das Leben aus? Wie sieht der Druck aus? Wie sieht die Geschwindigkeit aus, die euch abverlangt wird? Wie sehen die Aufgaben aus, in denen wir stehen? Und was wir brauchen, und das ist eigentlich das ganze Geheimnis des Ganzen, das, was hier als ABS so schön steht, also als Antiblockiersystem gelten könnte, das braucht eine Bekehrung, das braucht eine grundlegende Umkehr. Was ist der erste Moment, in dem Jesus spricht im Neuen Testament? Wo kommt er das erste Mal vor? Das allererste Wort, was Jesus sagt. Markus 1, 15. Kehrt um. Ändert euren Denksinn. Kehrt um. Das heißt, ich bin der ganz festen Überzeugung heute, wenn wir was ändern wollen in unserem Leben, wenn wir nicht ausbrennen wollen, sondern ausdauern, dann müssen wir aktiv diese Prioritäten umsetzen in unserem Leben. Und dann entsteht eine neue Figur. Eines Brunnens. Und dieser Brunnen ist nicht viel anders wie der andere, aber in diesen Brunnen, da kommt oben was rein und da kann was reinkommen, weil da oben steht Es, Stille, Sehnsucht, Seele, Spiritualität. Wie kommt eigentlich was rein in mein Leben? Wie kommt eigentlich was rein in dein Leben? Paulus sagt zu den Korinthern zweimal, was hast du, Mensch, was hast du zu geben, das du nicht empfangen hast? Was hast du zu geben, was du nicht empfangen hast? Wir sind Geschöpfe. Wir hängen am Schöpfer. Das Einzige, was wir wirklich zu geben haben und vor allem dauerhaft zu geben haben, ist das, was wir selber empfangen. Wer nicht empfängt, kann nichts geben. Doug Hammarskjöld, einer der großen geistlichen Autoren des letzten Jahrhunderts, Schwede, UN-Generalsekretär in den 60er, 70er Jahren, ein großartiger Poet, der war sozusagen der Außenminister der Vereinten Nationen. Er hatte 300 Termine im Jahr. Ist durch die Welt geflogen, hat im Flugzeug gelebt. Und schrieb großartige geistliche Texte. Und der wird mal gefragt, Hammarskjöld, was ist eigentlich das Geheimnis Ihres Lebens? Wie können Sie mit 15 Terminen am Tag und zwischen 120 Nationen hin und her pendeln, wie können Sie noch geistlich leben und überleben? Was ist das Geheimnis der Inspiration? Inspiration. Und jetzt kommt der wichtigste Satz des ganzen Vormittags. Hammarskjöld sagt, das Geheimnis der Inspiration, das Geheimnis eines ausdauernden Lebens ist ganz einfach. Jeden Morgen meine leeren Hände Gott wie eine Schale hinhalten. Jeden Morgen meine leeren Hände Gott wie eine Schale hinhalten. Das ist das Geheimnis von Inspiration. Sagen, Gott, hier bin ich, hier stehe ich vor dir. Bei dir ist ein Raum, da kann ich stehen. Meine Hände sind leer. Mein Tag ist voll. Meine Aufgaben sind unüberschaubar. Meine Probleme nicht zu lösen. Gib mir für diesen Tag heute, was ich brauche. Mach doch ernst mit Gott. Sagt's ihm doch. Sagt's ihm doch jeden Tag. Ist doch da. Macht doch ernst. Haltet ihm euch doch die Bedürftigkeit hin. Das ist der Schlüssel für eine Verbindung mit Jesus Christus. Gott wohnt nicht im Kopf. Gott ist da. Wo wir empfangen, da haben wir was zu geben. Und dann kann hier was passieren aus unserem Leben. Dann kann was überströmen in diese zweite Schale. Das sind unsere Beziehungen. Beziehungen sind kompliziert. Meistens. Warum sind Beziehungen kompliziert? Weil die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, in der Regel hier nicht empfangen haben. Und wenn das wegfällt, ich steige aus dem Bett und steige hier ein, wisst ihr, was dann passiert? Dann ist dieses Empfangen, diese Bedürftigkeit, und jeder von uns ist bedürftig, grundbedürftig. Diese Bedürftigkeit wird dann nicht Gott hingehalten, sondern das ist unsere Erwartungserwartung an den, der uns da als Ersten begegnet. Willkommen in der Familie. Oder willkommen am Arbeitsplatz. Das sind die Mitarbeiter, die dir jeden Tag die Batterie leer saugen. Sieh mich an. Lob mich. Bloß kein kritisches Wort. Siehst du, wie gut ich es gemacht habe? Warum sieht mich keiner? Andersrum, wo Menschen empfangen haben, da müssen sie nicht nur was nehmen aus den Beziehungen, da können sie was geben, da fließt was über. Das ist die Schale der Gemeinde Gottes, der Familien Gottes, der Unternehmungen Gottes. Menschen, wo nicht jeder aus der Mitte was wegnimmt, weil er was für sich braucht, sondern wo Menschen was hineingeben, was sie von Gott empfangen haben. Und dann kann hier was überfließen in eine dritte Schale. Arbeit, Anforderungen, Aufgaben. Hey, Christen sind keine Endverbraucher der Liebe Gottes. Das ist nicht unser Auftrag. Es geht darum, dass was durchfließt durch unser Leben in die Welt hinein, in unsere Arbeitsplätze, an die Orte, wo wir gefragt werden. Und das können wir, aber das können wir nur, wenn wir auch empfangen. Jeden Morgen Gott unsere leeren Hände hinhalten wie eine Schale. Das ist der Schlüssel zu einem veränderten Leben.
Danke dir, Dominik, für diese herausfordernde Darstellung eines neuen ABS-Systems. Und ich würde uns einladen, dass wir uns einige Minuten Zeit nehmen und gemeinsam das Lied singen. Großer, herrlicher Gott. Jeder, der mitsingen möchte, kann das. Jeder, der sich aber auch die Zeit einfach nehmen möchte, dieses zu genießen, auf die Worte zu hören. Auch dafür soll Zeit sein, in sich zu gehen und diese Zeichnung vielleicht als Inspiration für das persönliche Leben aufzunehmen.
Boah, könnt ihr noch? Okay.
Dominik, lass uns nochmals ganz kurz bei diesem Bild bleiben. Ich bin Fans von Zitaten. Und eines von dir heißt aber auch, wer schnell lebt, ist früher fertig.
Wer schneller lebt, ist früher fertig.
Okay. Ich glaube, gefühlt waren es mindestens 30 Anrufe, die ich gemacht habe, um dich an die Strippe zu kriegen. Ich glaube, deine Sekretärin, die Frau Dietiker, die muss gedacht haben, das gibt's nicht. Du bist schnell unterwegs.
Ich bin immer wieder schnell unterwegs. Das ist richtig. Aber ich habe mir feste Ankerpunkte im Alltag etabliert und deswegen leiden meine Mitarbeiter trotzdem manchmal unter der Geschwindigkeit. Das ist so. Ja, wer schneller lebt, ist früher fertig. Ich komme aus dem Leistungssport. Das heißt, wer schneller rennt, ist Erster. Das kenne ich und das habe ich verinnerlicht. Und vielleicht kennt es der ein oder andere auch. Ich glaube, unsere ganze Gesellschaft funktioniert so. Lob für Leistung, Anerkennung für Leistung, Wertschätzung für Leistung. Ich leiste, also bin ich. Ich glaube, das ist der Satz, der über unserer Gesellschaft steht, hier im Westen. Ich leiste, also bin ich. Es ist nichts gegen Leistung zu sagen. Leute, die Dinge in großer Qualität tun können, sind Handwerker Gottes. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Ob Ärzte oder Krankenschwestern oder Handwerker oder Lehrer oder ist völlig egal. Aber die Frage ist, von welchem Selbstverständnis her leben wir? Und ich glaube, dass wir oft ungewollt, auch in unseren Gemeinden, auch in unseren frommen Gemeinden, auch in meiner Familie, nicht nur meine Eltern mit mir, sondern ich mit meinen Kindern, dieses Leistungsprinzip ganz schön etablieren.
Etablieren und überstrapazieren.
Naja, die Kinder haben einen siebten Sinn dafür, wofür es Anerkennung gibt. Und ich glaube, Leistung ist ein ziemlich gutes Medium, um da dran zu kommen. Und es geht nicht darum, Leistung nicht auch zu würdigen, aber es geht haarscharf, aber ganz genau an dem vorbei, was unser Leben eigentlich ausmacht. Nämlich, dass wir geliebt sind, dass wir Königskinder sind, dass Jesus sein vorleistungsfreies Ja zu uns sagt. Ja, du, genau du, für dich bin ich ans Kreuz gegangen. Jesus ist kein Erbsenzähler und kein Moralist und kein Voyeur. Auf gut Deutsch gesagt, es ist ihm scheißegal, was wir in unserem Leben alles verbockt haben. Weil sein Kreuz und seine Liebe zu uns so viel größer sind, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als dass wir in diese offenen Arme rennen. Und ich vermute, viele von euch haben das gemacht. Aber dann ist wieder Montag. Und dann kommt der nächste Mist, der uns passiert. Und dann kommt der nächste Schritt rechts oder links vorbei. Und dann kommt der nächste Vorteil, den wir für uns rausschlagen. Und dann kommt der nächste schicke Blick zur jungen Frau, die nicht meine eigene ist. Und wir verzeihen es uns selber nicht. Aber Jesus sagt, hey, für dich bin ich am Kreuz, ans Kreuz gegangen und du kannst jeden Tag neu anfangen mit mir. Jeden Tag neu anfangen. Bei Jesus ist immer ein Anfang, immer wieder ein Anfang. Wir verzeihen uns unsere Fehler nicht. Jesus hat damit kein Problem.
Ich kenne dich als leidenschaftlichen Manager. Ich kenne dich aber auch als leidenschaftlichen Kollegen, als leidenschaftlichen Freund. Und ich möchte etwas über diese Leidenschaft noch in ein paar wenigen Worten vielleicht auch uns überbringen. Du bist leidenschaftlicher Verleger. Und ich hätte eine kleine Aufgabe für diesen leidenschaftlichen Verleger. Die Herausforderung wird sein, ich halte dir 4 Bücher hin. 1 Minute pro Buch. Okay? Nein, 1 Minute.
Schau mal, ob du mich stoppen kannst.
An die Technik. Weihnachtssehnsucht.
Bernhard Meuser, Weihnachtssehnsucht. Bernhard Meuser ist der begabteste christliche Autor, den wir im Moment haben. Habt's gehört? Bernhard Meuser ist ein sehr guter Freund von mir. Er schreibt dieses kleine Büchlein Weihnachtssehnsucht. Und er fängt genau da an, wo wir heute stehen. Wo ihr wahrscheinlich steht und ich auch. Nämlich zu sagen, Advent, die schöne Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Die Wahrheit ist, es gibt keine stressigere Zeit im Jahr als den Dezember. Und genau so steigt er hier ein und sagt, ich erkenne mich selbst nicht mehr. Jedes Jahr wird es schlimmer mit diesem Speed. Es ist sozusagen ein Buch eines geistlichen Autoren, der zwischen den Kochtöpfen des Alltags steht und sagt, Gott, was soll das? Wo bist du? Und der sagt, was ist die Botschaft von Weihnachten? In einem ganz kleinen, feinen Büchlein. Ich verspreche euch eins. Wer das Buch liest und keine Träne rollt, der darf es mir zurückschicken und ich gebe euch das Geld zurück. Pablo Giacobelli.
Matchball.
Pablo Giacobelli ist der Typ, der hier heute sitzen könnte statt mir und vielleicht ladet ihr ihn im nächsten Jahr mal ein. Pablo ist ATP-Tennisspieler, war unter den Top 100 der Welt, war aber noch erfolgreicher als Trainer. Gabriela Sabatini, sagt euch vielleicht noch was? Ich glaube, sie hat auch mal Martina Hingis geschlagen, aber ist ja alles schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall, Pablo, aufgewachsen in einer Leistungsfamilie von A bis Z. Sein Vater hat ihn gecoacht. Erfolge, 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 gaben ein bisschen Liebe. Geschichten, wie sie manche von uns auch erlebt haben. Pablo findet hier nicht nur seine Geschichte aufgeschrieben, die er wunderbar beschreibt, sondern er schlägt eine Brücke und sagt, Leute, um aus diesem Speed rauszukommen, gibt es 2 grundlegende Bewegungen. Zurück in die Arme des Vaters im Himmel, und zurück in die Versöhnung mit dem eigenen Vater. Ich kenne keinen Mann, keinen echten Freund in meinem Leben, den ich kennengelernt habe, in dem das Thema Versöhnung mit dem eigenen Vater nicht der schwierigste Punkt in seinem Leben war. Wer da ein Signal bekommen möchte, für den ist das Buch von Pablo einfach wunderbar.
Gesichter und Geschichten der Reformation.
Genau. Wir hatten ein ganz dünnes Buch. Jetzt haben wir ein ganz dickes Buch. Das ist ein richtiger Backstein. Aus dem Herzen eines Verlegers. Wir haben so viel Zukunft, wie wir Geschichte haben. Wir haben so viel Zukunft, wie wir Geschichte haben. Und ich sage euch was, die Zeiten sind bewegt. Und wer keine Geschichte hat, der wird es schwer haben in der Zukunft. Ich beneide meine katholischen Freunde und ich habe ein paar gute darüber, dass sie Heilige haben. Versteht mich richtig, Es geht mir nicht um Heiligenkult. Es geht mir darum, dass sie ihre Väter und Mütter im Glauben kennen. Wenn ich in der Gemeinde wie hier oder irgendwo frage, wer sind deine geistlichen Väter und Mütter? Nenn mal ein paar große Namen. Wilhelm Busch. Jetzt nicht, die Alpha-Tiere wissen mehr. Die sind jetzt nicht gefragt. Dann kommt Bonhoeffer. Dann kommt Zwingli. Dann kommt Luther und dann kommt nichts mehr. Ja, bei euch. Ihr seid natürlich gut drauf. Was ich sagen will, Wesley, Busch, Zwingli und 366 andere sind hier drin. Das sind die Väter und Mütter eures Glaubens. Und es ist ein wunderbares Buch zur Reformation. Das sind alles Reformatoren, nicht nur die drei Großen, die wir so beibringen. Es sind die Geschichten derer, die unsere Kultur, unsere Landkarte neu geschrieben haben, Ermutiger des Glaubens. Muss man haben.
So. Die Bibel als Liebesbrief Gottes erleben.
Die Bibel als Liebesbrief Gottes erleben. Ist vielleicht mein wichtigstes Projekt in 2017, wo alle von Reformation sprechen. Reformation, 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 Luther, Luther, Zwingli, Zwingli und so. Ihr wisst schon, egal welche Zeitung man heute aufschlägt, man kann ja eigentlich nur hoffen, dass der Tanz bald vorbei ist, weil wir können es ja nicht mehr hören. Dabei hat 2017 noch gar nicht angefangen. Worum geht's? Es gibt nur eine Reformation, auf die es ankommt. Es gibt die Formation deines Lebens, so wie Gott dich gedacht hat. Und es gibt die Deformation deines Lebens, so wie du aus der Form geraten bist oder ich. Und das sind wir alle. Es gibt nur eine Reformation, auf die es ankommt, das ist die Reformation deines Herzens. Gott hat uns die Heilige Schrift an die Hand gegeben. Wir haben hier das Neue Testament, ein komplettes Neues Testament. Wenn ihr eine Bibel aufschlagt heute, dann habt ihr Kapitelzählungen und Verszählungen und Fettgedrucktes und Fußnoten und Erklärungen und Studienbibel. Alles gut. Aber wir denken mit den Gedanken, die andere vor uns gedacht haben. Was wäre, wenn wir die Bibel lesen in 2017 in unserer Gemeinde, ihr hier in eurer Gemeinde, wenn ihr die Bibel so lest, wie es eigentlich war, als Liebesbrief Gottes an die Gemeinde, als Liebesbrief Gottes an dich. Dieses Buch hier ist das Neue Testament, ohne Spalten, ohne Kapitelzählungen, ohne Verszählungen, ohne Fettdruck, als Brief an dich. Wir suchen Gemeinden, Gemeindeverbände, Orte, wo Menschen sagen, in 2017 lesen wir das miteinander. In unseren Hauskreisen, in unseren Settings, wir lesen das miteinander. 10 Seiten am Tag, 5 Seiten am Tag, wir lesen das miteinander. Und es geht nur darum, was sagt dieses Wort zu mir? Was nimmt dieser Liebesbrief, nimmt der Resonanz auf in meinem Leben? Ich kann einfach nur sagen, da, wo dieses Experiment gelaufen ist, Argentinien, bei den Ärmsten der Armen, haben sich unglaubliche Dinge in den Gemeinden verändert, weil die Leute Gottes Wort wieder persönlich genommen haben. Und hey, nehmt's doch persönlich. Nehmt's einfach mal persönlich für euch.
Danke dir.
Die Bücher gibt's draußen am Büchertisch.
Das hättest du jetzt noch nicht so sagen müssen.
Das war der Werbeblock, okay?
Ich möchte das Wort persönlich nochmals aufnehmen, Dominik. Persönlich, weil ich glaube, dass jetzt auch der richtige Moment wäre, wo wir uns innerlich Gedanken machen dürfen können. Wir haben die Zeit nicht überstrapaziert, wir haben vieles gehört, du hast uns vieles mit auf den Weg gegeben. Und doch kommt, glaube ich, die Zeit, wo wir uns einfach auch fragen dürfen, was es an sich hat, vor das Kreuz zu gehen, vor dem Kreuz zu stehen. Und dafür möchte ich euch oder uns alle mitnehmen, dass wir dieses Lied singen. Auch etwas mit dem Aspekt, zur Ruhe zu kommen. Und nachher die Bitte an dich, dass du diesen Vormittag dann mit uns abschließt. Dominik, darf ich dich bitten, dass du diesen Vormittag in dem Sinn abschließt?
Gerne. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass wir zu dir gehören. Bei dir ist Leben, bei dir ist Licht, bei dir ist Raum, Raum, wo wir stehen können. Du sprichst uns zu. Bei mir ist ein Raum, da kannst du sein. Mit allem, was zu dir gehört. Deinem Gewordensein, deinen Verstrickungen, mit allem Ungelösten, mit deiner Krankheit, deinem Schmerz, mit deinen Ängsten, deinen Verlusten. Jesus, danke, dass bei dir Raum ist. Danke, dass wir uns jeden Tag neu an deine Seite stellen können. Und danke, dass du uns ansiehst mit den Augen der Liebe. Danke, dass du uns diese Augenblicke schenken möchtest, wo wir angesehen sind von dir. Wir kennen alle den strengen Blick unserer Eltern, den strengen Blick unserer Lehrer, den strengen Blick, der uns widerfährt, wenn etwas misslungen ist. Herr, heile doch diesen Schmerz und schenk uns doch den Blick deiner Liebe und öffne unser Herz, uns zu öffnen deinem Licht entgegen, deinem warmen Blick der Liebe entgegen. Jesus, bei dir sind wir zu Hause. Und du bist nicht irgendwo im Himmel oder einfach nur im Gottesdienst oder in der Kirche, sondern du bist da, du willst da wohnen, wo wir sind, in unserem Alltag, in unseren Sorgen und Nöten, da, wo wir sind. Herr, lass uns das immer wieder neu aufnehmen. Dass wir uns jederzeit an dich wenden können, jetzt und hier, im Dunkeln, da, wo wir auf unsere Probleme achten. Herr, sei du bei uns, geh mit uns, heb unseren Blick von unseren Problemen auf zu dir, begleite uns. Herr unser Gott, du hast unzählige Wege, auf denen du möglich machst, was uns unmöglich scheint. Wir haben es schon so oft erlebt, gestern war noch nichts sichtbar und heute nicht viel. Und auf einmal, morgen steht's wie vollendet da. Schenk uns diesen Glauben, Herr, schenk uns die Freude. Schenk uns dein Ja. Für diesen Tag, für die Woche, die vor uns liegt. Und helf uns, dieses Ja zu uns selber anzunehmen und selber zu sprechen. Danke, Herr, dass du da bist, dass du mit uns gehst und dass du uns aus diesem Gottesdienst heraus begleiten willst mit deiner großen Liebe und Güte und Treue. Jesus Christus, in deinem Namen. Amen.
Amen.